Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feierabendfunk-Podcast. Wer kennt sie in Deutschland nicht? Die Geschichte vom Kasperle, der mit seiner quietschigen Stimme Abenteuer mit seinen Freundinnen und Freunden erlebt und mit seiner Keule, Hexen, Krokodilen oder sogar dem Teufel den Gar ausmacht. Geschichten wie diese prägen unsere Vorstellung von Moral, verbinden uns in der Kindheit und helfen uns bei der Identitätsstiftung. Neben dieser altbekannten Figur gibt es aber auch noch so viele andere erzählenswerte Charaktere des Puppenspiels, wie die Geschichte des jüdischen Waisenmädchens Esther, die von Schlomo und seiner Wunderlampe oder die Geschichte vom kleinen Ali, dem Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel von Aisha aus Kreuzberg. In Berlin gibt es aktuell um die 9 bis 16 größere Puppentheater, je nachdem, welche Quelle man zur Rate zieht. Ein reichhaltiges Angebot, aber kein jüdisches Puppentheater darunter, das die Geschichten von Esther, Ali oder Schlomo erzählen könnte. Diesen eklatanten Missstand auszuräumen, hat sich die Kunstpädagogin Schlomit Tripp-Tulgan 2011 zur Aufgabe gemacht und wenn ich mir den Kommentar erlauben darf, das haben sie und ihr Team auch ganz fantastisch mit dem Buberlist-Theater hinbekommen. Und unter uns, viel relevanter als die Einschätzung eines Laien wie mir, sind da doch die Preise, wie der Lars-Dai-Preis, der Obermeier Award oder der Förderpreis für interkulturellen Dialog der Pill-Meyer-Stiftung, die das Buberlist gewonnen hat. Ich habe in Vorbereitung für diesen Podcast schon ganz viel über Sie und Ihren Partner Gershom gelesen, aber würde es ihr überlassen, über Ihren spannenden Weg zum Buberlist-Puppentheater, das Sie übrigens unglaublicherweise neben Ihrer Haupttätigkeit als Leiterin der Community-Programme im Jüdischen Museum betreibt, zu berichten. Hallo Schlomit, vielen Dank, dass du mich heute in euer Atelier gelassen hast.
Hallo und herzlich willkommen.
Eine direkte Frage zu Beginn: Warum ist das Puppentheater so eine gute Form, um jüdische Geschichten zu erzählen?
Also das Puppentheater ist ja nicht nur für die jüdische Kultur eine gute Form, um alte und neue Geschichten zu erzählen. Es ist eigentlich fast in jeder Kultur so, dass es schon fast Tradition ist, dass man mit Puppen oder mit Figuren Geschichten nacherzählt. Aber was man sagen kann, ist, dass in der jüdischen Tradition zum Purimfest, zum jüdischen Purimfest, bei dem man sich auch verkleidet, es braucht es, dass man Theaterstücke aufführt. Also kaum ein jüdisches Kind kann sich Purim ohne Theateraufführungen vorstellen. Und diese Theaterführungen werden auch Purim-Spiel genannt. Wer weiß, vielleicht ist es deshalb auch so, dass so viele Juden und Jüdinnen im Entertainment-Geschäft arbeiten. Keine Ahnung, das ist jetzt nur so eine Annahme.
Genau, dann wäre meine nächste Frage: Was waren deine eigenen ersten Berührungspunkte mit dem Puppentheater, / Puppenspiel?
Bei uns ist es Familientradition eigentlich. Also meine Oma hat schon das Karagöz-Schattentheater gespielt. Das ist eine alte türkische, oder sagen wir mal eine alte Figurentheaterkunst, die in Griechenland, Türkei und im ganzen Nahen Osten gespielt wurde, die Technik. Und meine Mutter wiederum hat Stabpuppen gespielt. Also das ist eine sehr alte türkische, oder das sieht man hier übrigens hier vorne vor dir, siehst du die Stabpuppen. Mhm. Das ist der Baustil, den meine Mutter angewandt hatte und der auch im Nahen Osten und in Asien insgesamt sehr beliebt ist. Und ich wiederum habe dann mit Klappmaulpuppen begonnen. Die dritte Generation hat dann praktisch, ich bin einfach so stark von der Sesamstraße und von den Muppets beeinflusst gewesen, dass ich unbedingt mit Klappmaulpuppen spielen wollte. Meine Mutter fand Klappmaulpuppen ordinär. Ich fand wiederum Stabpuppen altmodisch. Aber wie du ja jetzt siehst, ja, wenn man älter wird, wird man seinen Eltern wieder ähnlicher anscheinend. Und jetzt baue ich auch Stabpuppen.
Ja, eine große Vielfalt, die man hier sehen kann, definitiv. Aber ja, genau, die Muppets-Einflüsse und die Sesamstraße-Einflüsse sieht man definitiv aus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber wann hat denn die Idee für Buberlist das erste Mal in dir gekeimt? Wann kam das erste Mal auf?
Das hat damit begonnen, also vor mehr als 10 Jahren traten jüdische Eltern an mich heran und meinten: Hey Schlomit, immer zur Weihnachtszeit findet überall Weihnachtspuppentheater statt und zeitgleich findet ja das jüdische Lichterfest Chanukka statt und unsere Kinder haben überhaupt gar keine Lust mehr Chanukka zu feiern. Du machst doch Puppentheater, kannst du nicht mal ein jüdisches Puppentheaterstück zum Chanukka-Fest machen? Und das war die Geburtsstunde der Bubbles eigentlich. Und wir haben das erste Stück, da hieß es noch gar nicht Bubbles und das hatte noch gar nichts mit Bubbles zu tun. Und ich habe mit einem größeren Ensemble von ungefähr 8 jüdischen KünstlerInnen damals das Stück Chanukkah Knatsch bei den Kohens im Jüdischen Museum aufgeführt. Und die Ausstellungen waren komplett ausverkauft die ganze Zeit. Naja, und da war mir schon klar, dass wir eigentlich, also dass wir, dass das ein richtiges eigenes Projekt werden muss. Und das war die Geburtsstunde der Bubbles.
Ja, da hast du ja schon mal auch einen Nerv getroffen, wenn es, genau, das, der Bedarf war da, aber genau, es musste noch jemand, musste einfach gemacht werden. Und wie war so bei Freundinnen und Freunden und in der Familie, wie war so die erste Reaktion? Haben die sich auch alle sehr darüber gefreut?
Ja, also eigentlich assoziiert mich jeder auch ständig nur noch mit dem Bubbles, was manchmal sogar nervt.
Ja.
Aber ich bin einfach die Bubbles-Frau geworden. Und ja, meine Freundinnen und Freunde, die lieben das alle natürlich. Und die haben ja mittlerweile auch Kinder. Und ihre Kinder wiederum, also da bin ich halt eben die Bubbles-Tante. Ne? Und es ist schon witzig, wenn jüdische Feiertage stattfinden und meine Freundinnen mich zu sich einladen und das Kind dann die Tür aufmacht und sagt, ah, Bubbles ist da. Nicht Schlomit ist da, nein, Bubbles ist da. Das ist dann schon ganz lustig.
Ein Opfer deines eigenen Erfolges ein bisschen.
Ja, das kann man so sagen.
Und jetzt haben wir schon so oft über den Namen gesprochen. Wo kommt der her genau? Was bedeutet der?
Schlomit oder die
Bubbles? Gerne beides, aber Bubbles, jetzt mache ich nicht den Fehler, sondern frage dich auch, was Schlomit heißt, aber gerne auch, was Bubbles.
Schlomit ist ein hebräischer Name und kommt von dem Wort Shalom und bedeutet Frieden, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also der Name ist so ein bisschen Programm auch in dem Puppentheater. Und die Bubbles, das ist ein Wortspiel und zwar aus dem hebräischen Wort Buba. Buba heißt Puppe. Und Bubale kommt aus dem Jiddischen, also eine alte jüdische Sprache, die im europäischen Raum gesprochen wurde und jetzt teilweise noch gesprochen wird. Und Bubale heißt eigentlich so etwas wie kleiner Liebling. Und
oh, süß.
Genau, und das ist der Wortspiel, Bubales.
Sehr schön. Welche Botschaften haben die Geschichten, die du aufführst?
Also natürlich muss ja nicht jedes Theaterstück eine Botschaft beinhalten. Manchmal ist es ja auch einfach nur schön, wenn man Spaß hat und eine gute Zeit hat. Aber in der Tat kann man schon eins sagen, dass die Bubbles, die Hauptcharaktere, die ja in fast allen Stücken vorkommen, ne, das muss man jetzt erwähnen, sind der 8-jährige rothaarige Shlomo und seine Klassenkameradin Ayşe, türkischstämmige Klassenkameradin. Und das humorlose Schaf Mendel. Und die drei, die machen ja die Abenteuer. Es ist ja eigentlich fast wie eine Serie praktisch. Und diese Selbstverständlichkeit, ne, dass so ein jüdischer Junge und ein türkisches Mädchen Klassenkameraden sind und beste Freunde sein können und die verrücktesten Abenteuer zusammen erleben. Diese Selbstverständlichkeit an sich ist ja schon eine Botschaft, ne, dass eben diese Diversität eine absolute normale Sache ist und nichts Außergewöhnliches sein sollte. Und es gibt immer ganz, ganz, ganz nette Songs in den Stücken und die Songs beinhalten vielleicht auch Botschaften. Und so wird zum Beispiel am Ende von dem Stück die Koschermaschine gesungen. Ob Ayşe oder Shlomo, ob Mendel oder Babette, egal wer wir sind alle zueinander nett. Das ist zum Beispiel eine gute Botschaft. Also noch eine andere Lieblingsbotschaft, die ich in einem meiner Stücke habe, ist, wenn du keine Hoffnung hast und jemand will dich für deinen Glauben verhauen, dann darfst du nicht aufgeben und musst dir und deinen Freunden vertrauen. Und noch eine Botschaft ist, zusammen wohnen wir auf dieser wunderschönen, bunten Welt und jeder von uns ist irgendwie anders und das ist, was uns gefällt.
Genau. Ja, da sollte sich doch auch jeder und jeder darauf einigen können. Das sind ja wirklich schöne Botschaften, die auch im deutschen Puppentheater öfter vertreten sein könnten und nicht nur der verhauende Kasperle. Ich habe noch gehört, dass du dich auch teilweise als Kulturchamäleon bezeichnest. Was bedeutet das für dich?
Ja, das sage ich immer ganz gerne. Das hat natürlich mit meiner eigenen Herkunft zu tun, weil ich komme aus einer Istanbuler Familie. Also meine Eltern sind in Istanbul geboren, aber eben auch eine jüdische Familie, was vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Und zu allem kommt noch hinzu, dass meine Eltern als Journalisten in Osteuropa gearbeitet hatten und ich deshalb in Prag und in Moskau aufgewachsen bin. Das heißt, ich spreche Tschechisch, Russisch, Türkisch, Deutsch, Englisch und Hebräisch, weil ich in Israel auch eine Weile gelebt habe. Und ich kenne alle diese Kulturen halt sehr gut. Und alle diese Kulturen sind ja in Berlin auch sehr, sehr stark vertreten. Und ich kenne die Ängste, ich kenne die Wünsche dieser Communities und weiß dementsprechend eben auch, wie ich an sie heranzutreten habe. Und in der Hinsicht würde ich mich als Kulturchamäleon bezeichnen.
Ja, sehr schön. Da hättest du uns auch als Gesundheitsamt, beim Gesundheitsamt hättest du da sicherlich auch helfen können, um dann bei bestimmten Menschen dann, die im skeptisch sind und die man dann überzeugen hätte, hättest du vielleicht immer sagen können, ja, die muss man vielleicht so überzeugen, die muss man so überzeugen. Hätten wir auch bei uns bestimmt sehr gut deine Hilfe gebrauchen können. Kulturchamäleon Schlumit. Genau, jüdisches Leben in Berlin findet nicht nur im Jüdischen Museum Berlin statt, in der Neuen Synagoge oder im Anne-Frank-Zentrum, sondern auch in den Bars, Cafés und den Theatern der Stadt. Genau da, wo auch ihr eure Aufführung habt. Wo triffst du deine Peers, wo ist dein Little Israel, um den Vergleich zu Little Italy zu machen, oder gibt es solche Ballungszentren eigentlich gar nicht?
Also wir sind ja ein Puppentheater, das keinen festen Standort hat. Ehrlich gesagt, leider. Das wäre toll, wenn wir sowas hätten. Aber wir haben eine spezial angefertigte mobile Theaterbühne, mit der wir überall hingelangen können. Es dauert immer 2 Stunden, die aufzubauen und 2 Stunden abzubauen. Wow. Aber die Mühe ist es wert. Und damit treten wir ja natürlich in der jüdischen Community viel auf. Das bedeutet ja, in Synagogen oder Familienzentren der jüdischen Gemeinde oder beim Maccabi-Fußballverein auch mal. Aber eigentlich treten wir sehr viel auch bei nicht-jüdischen Institutionen auf oder Organisationen, wie zum Beispiel eben in der Moschee oder in der Kirche oder in einem Familienzentrum. Oder in Flüchtlingsheimen, zwischen Doppelstockbetten, irgendwo in einer Turnhalle. Also alles. Und vielleicht das Skurrilste, wir hatten auch mal einen Auftritt in einem Kuhstall.
Wie lief das ab?
Das war super süß eigentlich. Das war irgendwo ein bayerisches Dorf und das war eine, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, aber es ist eine Schokoladenfirma, die sehr viel mit Milchschokolade macht. Und die hat ein Dorf, wo wirklich das ganze Dorf für diese Firma arbeitet. Mhm. Und das ist ein Kuhdorf. Und es ist witzigerweise ein sehr interkulturelles Dorf und mit einem sehr hohen türkischstämmigen Anteil. Und da hat sich diese Firma gedacht, die schenkt denen mal was ganz Außergewöhnliches für diese Familien. Und der Kuhstall war halt eben als Räumlichkeit groß genug, einfach damit da alle sich in den Gängen mit ihren Stühlen hinsetzen konnten. Und die Kühe haben mit zugekauft. Und das war eine super Vorstellung.
Und haben sie dann auch mit den Hufen geklappert oder?
Gemut haben sie, aber zum Glück nicht gebuht.
Wir sind ja immer noch im Gesundheitswesen tätig und das waren so spannende Fragen. Also ich würde auch gerne da weitermachen, aber wir müssen ja natürlich auch noch so ein bisschen zurück auf die Gesundheit kommen. Deswegen würde ich erstmal starten, einfach mit einer ganz banalen Frage. Was bedeutet Gesundheit für dich, Schlumit?
Gesundheit, okay. Also für mich persönlich ist es natürlich, glaube ich, das Thema Work-Life-Balance ein großes Thema, weil ich eben neben meinem Vollzeitjob im Jüdischen Museum ja noch das Bubbeles Puppentheater leite. Und meine Freundinnen nennen mich schon aus Spaß immer Duracell-Häsin, weil ich einfach die ganze Zeit am Machen bin. Ich bin sehr aktiv. Ich bin von Natur aus einfach ein sehr, sehr hyperaktiver Mensch, glaube ich. Aber deswegen ist es auch für mich sehr wichtig, immer wieder sehr intensive Erholungszeiträume für mich freizuschaufeln. Und genau, dazu gehört für mich auf jeden Fall ganz wichtig Sport und Wellness, Baden. Baden ist total cool.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast ja schon die verschiedenen Stationen genannt, in denen du gelebt hast. Prag, Moskau, USA, Israel. Kannst du die Gesundheitssysteme da so ein bisschen vergleichen? Also es ist wahrscheinlich sehr schwierig, aber vielleicht kannst du es mal versuchen für uns.
Ja, da ich in so vielen Ländern gelebt habe, kann ich dazu natürlich etwas sagen. Also als ich, und jetzt kommt mein Alter wahrscheinlich zum Vorschein, aber egal. Aber als ich in Prag und in Moskau gelebt habe, da war ja noch das kommunistische, in Anführungsstrichen, System da. Und da würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass alle dort gleich behandelt wurden in einem angeblich kommunistischen System. Dem war aber leider nicht so. Das konnte ich mit eigenen Augen sehen, weil dadurch, dass wir nämlich ausländische Gäste praktisch dort in diesem System waren, hatten wir das Privileg, dass wir in eine Poliklinik gehen konnten, die wiederum nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen gedacht war. Und dazu gehörten die Regierungsbeamten, die Diplomaten und Diplomatinnen und ausländische Gäste und Journalisten wie meine Eltern. Und das war halt eine richtig coole Poliklinik. Also da, man hatte alles bekommen. Und ich habe die anderen Polikliniken in Tschechien oder in Russland nicht kennengelernt. Und aber es muss wohl einen Grund gegeben haben, dass wir so separat in einer extra Poliklinik waren. Das ist die eine Sache, die auch meine Eltern sehr ernüchtert haben, muss ich sagen. Also auch wenn wir davon profitiert haben, war es trotzdem eben auch ernüchternd. Und USA war eine reine Katastrophe, als wir dort gelebt haben, weil da wurde ich auch immer wieder krank und wir mussten alles selber bezahlen. Wir hatten keine Krankenversicherung. Und das war, also man kann zwar eine Krankenversicherung auch haben, aber die ist super teuer und man hat immer noch nicht die Garantie, ob man damit wirklich gut abgedeckt ist in bestimmten Fällen. Und das war wirklich eines der größten Gründe, warum wir aus den USA dann doch nach Deutschland zurückgekommen sind. Und ich kenne übrigens auch andere jüdische Familien, die in den USA gelebt haben und die, ja, da hat es dann 2, 3 Chemotherapien in der Familie gegeben und danach waren die so pleite, dass sie hier nach Deutschland gezogen sind.
Ja. Oh, Wahnsinn. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, ich war mal in Frankreich zu Besuch und da hatte ich gerade Breaking Bad geguckt und dann habe ich mich am Fuß verletzt und musste dann ins Krankenhaus, also auch relativ heftig, und die haben dann eine Sonderbehandlung gemacht, also die haben dann, da kam dann ein Arzt zu mir in die Wohnung, zu der Freundin, die haben mich dann mit Krankenwagen abgeholt, ich dachte, ich kann ja auch alleine, also so schlimm war es jetzt alles nicht, und dann war ich aber so durch Breaking Bad so geprimed quasi, dass ich dachte, oh Gott, jetzt zahle ich hier Millionen, Milliarden von Euro, und dann am Ende musste ich halt so ein bisschen Schmerzmittel und ein Röntgenbild bezahlen und war dann so mit 35, 50 Euro war ich da durch, halt im Ausland, und da war, also da muss man echt sagen, ja, EU-Krankenversicherung, das ist schon was Feines. Also da war ich sehr dankbar.
Oh ja, Breaking Bad, das hat uns auch, also wir haben das auch, mein Partner Gershom und ich, der ja selber aus den USA kommt, und wir haben das gesehen und mussten auch wirklich, also wir mussten sehr viel an Gershoms Familie denken, in der es übrigens mehrere Fälle gegeben hat, wo in der Familie Chemotherapie gemacht werden musste. Gott sei Dank leben alle diese Menschen auch sogar noch. Aber Familienmitglieder, aber es hatte wirklich zur Folge, dass das ganze Studiengeld, was für Gershom vorgesehen war, weg war. Also das heißt, Gershom konnte in den USA praktisch nicht mehr studieren, ohne sich selbst richtig heftig zu verschulden. Hm. Und das war eines der Gründe zum Beispiel auch, warum wir hierher gezogen sind. Und deshalb hat uns die Serie Breaking Bad auch sehr bewegt.
Ja, Wahnsinn. Man merkt, also auch eine unserer Sprüche ist auch Health in all policies, also dass Gesundheit wirklich in allem steckt und dass dann auch das, die Bildung halt beeinflusst halt, wenn man sein ganzes Geld dann für seine Gesundheit ausgeben muss, dass man dann halt nicht mehr zu Bildung Zugang hat.
Ah ja, dann war Israel noch, ne? Genau.
Genau, und wenn du was zu Israel noch sagst.
Israel fand ich halt lustig, weil, also ich weiß natürlich nicht alles über Israel, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass man da gut aufgehoben war. Also ich hatte das Gefühl, alle Leute waren gut versorgt, aber es war totales Chaos. Also ich habe noch nie so ein, ich habe ja da einen Krankenhausaufenthalt gehabt und ich habe so etwas Chaotisches noch nicht erlebt und das war aber irgendwie auch lustig. Also man muss manchmal Dinge auch mit Humor nehmen und also eine total absurde Situation war halt, dass ich da im Krankenhausbett in der Intensivstation lag und auf der linken und auf der rechten Seite standen dann zwei Ärzte, die miteinander über mich sprachen und sie haben auf Russisch gesprochen miteinander und dachten, ich kann kein Russisch. Und dann sagte der eine Arzt zu dem anderen, warum ist sie eigentlich, wo kommt sie her? Und dann sagt er, aus Berlin. Und dann sagt der andere, wieso ist sie dann so dunkel? Und dann sagt der andere, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann sagt der andere wieder, und was hat sie jetzt da in ihrem Hals? Ich hatte irgendeine komische Schwellung. Und dann meint der andere wieder, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann meinte der andere, naja, was machen wir denn jetzt? Und dann meinte er, naja, vielleicht schneiden wir einfach auf und gucken rein.
Oh Gott.
Und dann habe ich auf Russisch gesagt, hier wird mich keiner anfassen. Und dann meinte wieder der Arzt, immer noch in dritter Person auf Russisch zu dem anderen, warum spricht sie jetzt plötzlich Russisch? Und er, keine Ahnung. Das war schon crazy. Ja, deutsche Krankenhäuser.
Nee, ich wollte gerade, ich hätte sonst mal nachgefragt, was war denn so chaotisch, aber das hast du ja perfekt schon beantwortet. Dann hätte ich noch nachgefragt, das ist ja auch, Gesundheit hat ja auch viel mit dem Sicherheitsgefühl zu tun und der Bedürfnispyramide. Gab es ein Land, wo du dich am wenigsten um deine Gesundheit sorgen musstest?
Also da muss ich wirklich sagen, das ist Deutschland. Also das ist auch wirklich eines, glaube ich, der Hauptgründe. Also nicht der einzige, das wäre traurig, wenn das so wäre, aber es ist eines der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben, hier in Deutschland zu bleiben und hier zu leben. Man ist einfach gut abgesichert. Es ist nicht alles optimal, es könnte vieles besser sein, aber nach dem, was ich in den anderen Ländern gesehen habe, ehrlich gesagt, ist Deutschland für mich die beste Adresse.
Ja, schön, habe ich vorher auch noch nie so drüber nachgedacht. Man denkt ja, also so im Allgemeinen denkt man so, wo ist schön warm, wo fühle ich mich wohl, wo mag ich die Leute, aber ja, klar, Gesundheit ist so wichtig, dass das natürlich auch eine Entscheidung hat, wo man dann hinzieht. Wenn man selbst wenn man so viele Sprachen sprechen kann. Die Sprachbarriere ist es ja bei dir nicht definitiv, deswegen, ja, sehr spannend. Vielleicht ist eine etwas schwierige Frage, vielleicht, aber die verbindet alle unsere Themen so ein bisschen. Schlummi, welchen Stellenwert hat Gesundheit im jüdischen Glauben?
Also allem voran muss man jetzt, glaube ich, nochmal betonen, dass das Judentum nicht nur eine Religion ist, sondern eben auch eine Kultur. Und es gibt viele Juden und Jüdinnen, die überhaupt nicht religiös sind, aber trotzdem sehr aktiv in den jüdischen Communities sind. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass das Judentum eine sehr soziale Religion oder Kultur ist. Also es die sozialen Kontakte stehen sehr, die sozialen und die familiären Kontakte, die stehen sehr im Vordergrund. Es gibt fast jede Woche irgendeinen Anlass, warum man sich in der jüdischen Community treffen kann oder soll oder wie auch immer. Und das heißt, da gibt es nicht sehr viel Zeit, sich einzuschließen und allein zu bleiben und depressiv zu werden, was ich vorteilhaft finde. Also man wird nicht gezwungen, jetzt unbedingt teilzunehmen. Es gibt nicht diesen Zwang, aber es gibt die Motivation immer wieder, dass man sich sagt, ah, da gibt es ja jetzt wieder diese Veranstaltung und da kommt ja der Moishe und da kommt ja die Sarah und ach, da will ich doch auch und dann sehe ich die beiden. Und es gibt dann eben immer wieder solche Anlässe. Und ich denke, dass dieses Sozialisieren ist das eine, was Menschen in Bewegung hält und was gesund ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man fast gar nicht alleine bleiben kann, weil wer Single ist, der wird in der jüdischen Community permanent verkuppelt, bis wirklich die hoffnungslosesten Fälle sogar schon einen Partner oder eine Partnerin finden. Egal welche sexuelle Ausrichtung und so weiter. In der Hinsicht ist die jüdische Community mittlerweile auch sehr divers geworden. Und all das ist natürlich eine sehr gesunde Sache. Also vorausgesetzt, es schwirrt nicht gerade eine Pandemie herum, dann ist es nicht so gesund, so zu sozialisieren wahrscheinlich. Und ich kann auch wirklich sagen, die Pandemie hat der jüdischen Community sehr schwer zugesetzt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann jetzt nochmal zu einer anderen Frage. Gibt es bestimmte Sachen, die im Sinne der Gesundheit im jüdischen Glauben verboten sind?
Ich glaube, es ist fast alles erlaubt. Sex, Alkohol und Drugs, also wie auch immer, nein. Aber alles bitte in Maßen. Ich glaube, das ist vor allem das, was im Judentum sehr wichtig ist. Die Essensregeln, ja, wie zum Beispiel koscher essen, dass man kein Schweinefleisch essen darf und so weiter, die werden im Judentum in keiner Weise mit der Gesundheit in Verbindung gesetzt. Das wäre vielleicht zum Beispiel interessant, ne? Also kein Rabbiner sagt, dass Schweinefleisch ungesund ist, sondern er sagt nur, es steht halt in der Tora. Es gibt gar keine andere Begründung, außer dass es in der Tora steht. Fertig, aus. Was ich sehr sympathisch finde, weil man dann einfach ehrlich ist und nicht irgendwelche pseudowissenschaftlichen Erklärungen für irgendwelche religiösen Vorschriften eigentlich erfindet.
Und andersrum ist es ja manchmal, dass Leute sehr religiös einer bestimmten Esskultur nacheifern. Also genau, das gibt's ja quasi auch noch andersrum, dass Menschen dann denken, ja, nur Hühnerbrust, Brokkoli. Das gibt's ja dann, genau, das gibt's ja dann auch andersrum nochmal.
Das ist zum Beispiel im jüdischen Glauben verboten, dass man mit fast einer religiösen Energie bestimmte Essensphilosophien, wie zum Beispiel vegan essen, ja. Also wenn jemand anfängt zu sagen, dass man durch veganes Essen eine sauberere Seele hat, ja, dann ist das nicht mehr erlaubt. Das gilt im Judentum als Götzendienst.
Mhm. Ah, ja.
Also es ist zwar erlaubt, vegan zu essen, aber wenn man anfängt, aus dem veganen Essen etwas so Spirituelles zu machen, dann ist es nicht mehr in Ordnung.
Ah ja, interessant. Hast du das Gefühl, jeder hat in Deutschland die gleichen Chancen auf ein gesundes Leben, oder werden Menschen, die nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft, das heißt weiß, christlich, heterosexuell, cis, sind, benachteiligt?
Also ich glaube nicht, dass alle Menschen in Deutschland die gleichen Chancen auf ein gesundes Leben haben, leider. Aber ich glaube nicht, dass das mit der ethnischen Abstammung zu tun hat, sondern vielmehr mit der Geldtasche. Und wenn mir ein Anwalt bei einem jüdischen Speeddating in der ersten Minute erzählt, dass er privat krankenversichert ist und seine zukünftige Ehefrau dann mit ihm familienversichert sein wird, dann stimmt nicht nur mit dem Mann was nicht, sondern mit der Gesellschaft, finde ich.
So, und dann machen wir nochmal eine letzte Frage, die vielleicht uns nochmal zu einem schönen Abschluss führt. Glaubst du, dass Theater im Allgemeinen und das Bubeles im Speziellen zur Gesundheit beitragen können?
Also Lachen ist ja gesund, das weiß, glaube ich, jeder. Und bei dem Bubeles aber ist außerdem, also Puppentheater bringt Menschen zum Lachen, Puppentheater schenkt Menschen eine schöne Zeit, wo sie vielleicht auch von ihren Sorgen abgelenkt werden, egal welchen Alters. Und das ist das Schöne, denke ich, am Puppentheater. Also ich empfinde selber richtige Glücksgefühle, wenn ich hinter der Bühne hervortrete und diese leuchtenden Augen von nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Eltern sehe. Da merke ich so richtig, oh, den Leuten geht's gerade richtig gut, die vergessen ihre Sorgen. Und eines dieser, das war zum Beispiel ein sehr besonderer Moment in der Zeit, als die syrischen Geflüchteten nach Deutschland kamen, haben wir extra ein Puppentheaterstück zweisprachig auf Deutsch und Arabisch gemacht, damit diese Familien in ihrer Lethargie, in diesem Warten zwischen diesen Doppelstockbetten in den Turnhallen und überall, dass sie etwas Schönes erleben. Und da habe ich diese Auftritte gemacht für diese arabischen Geflüchteten. Und ich habe wirklich so, als ich reinkam und die Bühne aufbaute, sah ich blasse Gesichter, blasse, müde Gesichter. Und als die Vorstellung fertig war, waren diese Gesichter rosig und haben gelächelt und haben glänzende Augen gehabt, und die Eltern kamen und haben sich bedankt. Und das sind so Momente, wo ich merke, ja, es ist einfach sehr sinnvoll, was ich tue, und es ist auch gesund. Und vor allem aber sind wir ja nicht irgendein Puppentheater, sondern wir sind ein Puppentheater, was für Minderheiten ganz besonders wichtig ist, weil wir machen ja nicht nur jüdische Stücke, muss man vielleicht auch nochmal betonen. Wir haben auch türkische, wir haben nächstes Jahr feiern wir ein ganz tolles neues türkisch-deutsches Theaterstück, das Buraya Oraya, hierhin dorthin heißt. Mhm. Und das ist ja natürlich was ganz Wichtiges für solche Communities, dass sie eben sehen, dass es nicht nur Kasperle-Theater in Berlin gibt oder in Deutschland, sondern dass es eben, dass diese Kulturen ja auch ihre Theaterstücke haben und dass die auch für die Kinder und für die Familien da sind. Und ich glaube, dass das erhebt ihr eigenes Selbstwertgefühl auch nochmal. Also das heißt, sie müssen sich nicht schämen, dass sie vielleicht irgendwie keine Kultur hätten, denn sie haben eine Kultur. Und dieses aufgebaute Selbstwertgefühl, was ja die Kinder dann auch mitkriegen, na, das ist doch natürlich etwas sehr Gesundes.
Definitiv. Ja, Schlumit, vielen Dank. Das war, also dieses Gespräch war auch für mich sehr gesundheitsfördernd. Das war sehr, sehr schön. Ich habe auch glänzende Augen. Vielen, vielen Dank.
Danke auch. Meine Augen glänzen auch gerade.
Dann.
Okay, tschüss.